Ich habe einen Vers gefunden, den habe ich irgendwie immer überlesen. Ich weiß nicht, ich lese ihn euch vor. Er ist wunderschön. Er ist eine super Zusage. Und er steht in Jesaja 34, 16. Forscht nach im Buch des Herrn und lest es. Nicht eines von alledem wird fehlen. Zu keinem Wort wird man die Erfüllung vermissen. Das steht hier in der Elberfelder nicht so schön. Das steht hier in meiner Schlachter sehr schön. Nicht eines, zu keinem Wort wird man die Erfüllung vermissen. Denn mein Mund ist's, der es befohlen, und sein Geist ist's, der sie gesammelt hat. Wenn Gott was spricht und zusagt, dann hält er Wort. Ja, und ich habe gestern sehr, sehr viel gelesen und es hat mich sehr erfrischt und immer wieder diese Boah-Erlebnisse, wie gut Gottes Wort ist, wie wunderbar seine Zusagen und wie sein Herz dadurch schimmert und wie mich das so, das berührt mich einfach sehr. Und ich glaube euch auch. Ich will mich heute mal wagen, die göttliche Sicht der Dinge ganz bewusst gegen diese menschliche Sicht der Dinge zu stellen und mich auf die Seite der Sicht Gottes zu positionieren. Und ich wünsche mir, dass ihr das auch tut und ich glaube, ihr tut es. Ich glaube, wir sehnen uns nach Gottes Perspektive, wenn uns die Dinge manchmal über den Kopf wachsen oder wir meinen, Gott hat die Kontrolle nicht mehr, dass wir dann seine Augen haben und es mit seinen Augen sehen. Es geht um den Grund des vor uns liegenden Festes. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich empfinde, dass nach und nach in unserer Gesellschaft die eigentliche Ursache dieses Festes sowas von vertuscht wird. Ja, selbst im Kindergarten, in der Schule ist die Geburt Jesu kaum noch Thema. Es sei denn an einer christlichen Schule, da ist es natürlich Thema. Aber wir haben das gesehen, im Kindergarten wird den Kindern von irgendwelchen komischen Engeln erzählt. Der Engel der Posaunen, der Engel der Geschenke, der Engel was weiß ich. Und jeden Tag gibt es dann eine Geschichte in der Vorweihnachtszeit von so einem Engel. Und ich dachte, warum erzählen Sie den Kindern solche Storys? Es hat nichts mit dem Evangelium zu tun. Und die Inhalte sind wirklich sehr banal und betreffen eigentlich nur so irgendwie, es sind Märchen, es sind einfach Märchen. Und so gibt es in der Vorweihnachtszeit sehr viele Geschichten, die wie Märchen erzählt werden, die einen mit guten Absichten, ja, und andere einfach um zu unterhalten. Ich möchte mit euch das tun, was wir gerade gelesen haben, forscht nach im Buch des Herrn und lest es. Und da gibt es einen der beiden Berichte über die Geburt Jesu. Diese beiden Berichte stehen im Matthäus und im Lukas und ich glaube, das sind so die genauesten und glaubwürdigsten Berichte, die wir so haben, die stehen eben in der Bibel. Wir lesen zusammen Matthäus 1, 18 bis Matthäus 2, 23. Und ich lese es in der Schlachter, aber ihr werdet es dort in der Elberfelder sehen. So. Wir kennen das aus Lukas 2, ist ja bekannter, das ist das, was in den Kirchen immer gelesen wird. Die Zeit des Augustus, wo jeder sich schätzen lassen sollte, ja, das so fängt das da an. Ich lese jetzt das aus Matthäus. Die Geburt Jesu Christi aber geschah auf diese Weise. Als nämlich seine Mutter Maria mit Josef verlobt war, noch ehe sie zusammengekommen waren, erwies es sich, dass sie vom Heiligen Geist schwanger geworden war. Aber Josef, ihr Mann, der gerecht war und sie doch nicht der öffentlichen Schande preisgeben wollte, gedachte, sie heimlich zu entlassen. Während er aber dies im Sinn hatte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum, der sprach: Josef, Sohn Davids, scheu dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen. Denn was in ihr gezeugt ist, das ist vom Heiligen Geist. Sie wird aber einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben, das heißt Retter. Denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Dies alles aber ist geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten geredet hat, der spricht: Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären, und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt übersetzt: Gott mit uns. Nachzulesen in Jesaja 7, Vers 14. Als nun Josef vom Schlaf erwachte, handelte er so, wie es ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich. Und er erkannte sie nicht, bis sie ihren erstgeborenen Sohn geboren hatte. Und er gab ihm den Namen Jesus. Als nun Jesus geboren war in Bethlehem in Judäa in den Tagen des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem. Die sprachen: Wo ist der neugeborene König der Juden? Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Als das der König Herodes hörte, erschrak er und ganz Jerusalem mit ihm. Ein König der Juden. Und er rief alle obersten Priester und Schriftgelehrten des Volkes zusammen und erfragte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Sie aber sagten ihm: In Bethlehem, in Judäa, denn so steht es geschrieben durch den Propheten: Und du, Bethlehem, du Land Juda, bist keineswegs die geringste unter den Fürstenstädten Judas, denn aus dir wird ein Herrscher hervorgehen, der mein Volk Israel weiden soll. Nachzulesen in Micha 5, Vers 1. Da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich und erkundigte sich bei ihnen genau nach der Zeit, wann der Stern erschienen war. Und er sandte sie nach Bethlehem und sprach: Zieht hin, forscht genau nach dem Kind. Und wenn ihr es gefunden habt, so lasst es mich wissen, damit auch ich komme und es anbete. Und als sie den König gehört hatten, zogen sie hin, und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er ankam und über dem Ort stillstand, wo das Kind war. Und als sie nun den Stern sahen, wurden sie sehr hoch erfreut. Und sie gingen in das Haus hinein und fanden das Kind samt Maria, seiner Mutter. Da fielen sie nieder und beteten es an. Und sie öffneten ihre Schatzkästchen und brachten ihm Gaben: Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und da sie im Traum angewiesen wurden, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg zurück in ihr Land. Als sie aber weggezogen waren, siehe, da erscheint ein Engel des Herrn dem Josef im Traum und spricht: Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter mit dir und flieh nach Ägypten und bleibe dort, bis ich es dir sage, denn Herodes will das Kind suchen, um es umzubringen. Da stand er auf, nahm das Kind und seine Mutter bei Nacht mit sich und entfloh nach Ägypten. Und er blieb dort bis zum Tod Herodes. damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten geredet hat, der spricht, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Steht in Hosea 11, Vers 1. Als sich nun Herodes von den Weisen betrogen sah, wurde er sehr zornig, sandte hin und ließ alle Knaben töten, die in Bethlehem und in seinem ganzen Gebiet waren, von 2 Jahren und darunter, nach der Zeit, die er von den Weisen genau erforscht hatte. Da wurde erfüllt, was durch den Propheten Jeremia gesagt ist, der spricht, eine Stimme ist in Rama gehört worden, viel jammern, weinen und klagen. Rahel beweint ihre Kinder und will sich nicht trösten lassen, weil sie nicht mehr sind. Jeremia 31, Vers 15. Als aber Herodes gestorben war, siehe, da erscheint ein Engel des Herrn dem Josef in Ägypten im Traum und spricht, steh auf, nimm das Kind und seine Mutter zu dir und zieh in das Land Israel. Denn die dem Kind nach dem Leben trachteten, sind gestorben. Da stand er auf, nahm das Kind und seine Mutter zu sich und ging in das Land Israel. Als er aber hörte, dass Archelaus anstatt seines Vaters Herodes über Judäa regierte, fürchtete er sich, dorthin zu gehen. Und auf eine Anweisung hin, die er auch wieder im Traum erhielt, zog er weg in das Gebiet Galiläas. Und dort angekommen, ließ er sich in einer Stadt namens Nazareth nieder, damit erfüllt würde, was durch den Propheten gesagt ist, dass er ein Nazarener genannt werden wird. Steht in Jesaja 11, Vers 1. So. Gott hat also einen super Plan. Und natürlich tobt die Hölle, weil sie weiß, wenn der Plan funktioniert, dann kommen für uns schlechte Zeiten. Und Satan war sofort bereit, diesen Plan zu vereiteln. Aber wisst ihr, Gott wäre ja nicht Gott, wenn ihn das stören würde. Ich finde es bemerkenswert, dass das, was 600 und mehr Jahre zuvor ganz genau detailliert vorausgesagt wurde, durch verschiedene Propheten, Männer, die sich teilweise auch nicht kannten, dass es so eingetroffen ist, noch bevor Jesus dazu Ja oder Nein sagen konnte. Bevor irgendein Mensch darüber irgendeine Entscheidung treffen konnte, sind die Dinge so eingetroffen, wie wir sie jetzt gerade gelesen haben. Und die Parallele zu der Prophetie hunderte von Jahren zuvor ist frappierend. Es ist bemerkenswert und wir sollten wirklich auf dieses Wort achten. Das andere wird sich auch noch erfüllen, was noch nicht erfüllt ist. Und da waren mächtige Leute, die Einfluss hatten, so wie der Herodes. Die hatten mächtig was dagegen, dass die Juden einen König bekommen, der nicht von den Römern war. Das geht gar nicht. Das durfte nicht passieren. Und der Herodes hat diese Weisen aus dem Osten offensichtlich sehr ernst genommen und ich glaube, dass es die damaligen Wissenschaftler waren. Leute, die nicht nur sich mit Mystik auskannten, sondern die auch die Laufbahn der Sterne kannten, ja. Nicht Astrologen, sondern Astronomen. die mit den Dingen der Gestirne vertraut waren und die wussten, da ist was Ungewöhnliches. Und die Geschichte hat gezeigt, dass wo solche ungewöhnlichen Konstellationen sind oder wo solch ein Stern erscheint, da muss was ganz Besonderes passiert sein. Es waren die damaligen Wissenschaftler. Und man hatte Respekt vor ihnen und Herodes bekam Angst. Er sagte, wenn die glauben, dass ein König für die Juden geboren wurde, dann muss da was dran sein, das darf nicht passieren. Und er sah sich betrogen, aber diese Weisen, die haben ihn ja nicht betrogen, diese haben einfach nur getan, was Gott wollte. Sie haben einfach nur diesen Traum gehabt und gewusst, sie müssen einen anderen Weg zurückgehen. Und er sah sich betrogen und wütete und sein Zorn war so unsinnig, dass er all diese kleinen Jungs hat umbringen lassen. Ja. Eine furchtbare Tragödie. Woher kennen wir das? Es gab es schon mal in der Geschichte, als die kleinen jüdischen Jungs nicht leben durften. Und da ging es um Mose, dass er gerettet wird. Ich glaube, dass da eine Parallele ist und dass es ein Bild ist. Es ist seltsam, dass der Herodes dem Glauben dieser Weisen aus dem Osten vertraute, also den Stern- und Zeichendeutern, aber gegen den kämpfte, der die Sterne und Zeichen gemacht hat und der durch sie redet. Ich glaube, dass Eifersucht und Machtstreben den Verstand vernebelt. So klug diese Menschen auch sein mögen, die machtsüchtig sind, aber letztendlich treffen sie falsche Entscheidungen, die ihnen gar keinen Vorteil bringen. Ja, Gott gehorchen die Sterne. Das nur mal so am Rande. Und ich habe dann den Zusammenhang dieser Prophetie gelesen, weil ich dachte, ich hatte immer so im Herzen, oh, ist das so hart, ja, dass diese Kinder sterben mussten, ja. Das ist so ungerecht, das ist so schrecklich. Hat sich's teuer bezahlen lassen, dass Jesus geboren werden durfte. Das ist die eine Möglichkeit, es zu sehen. Die andere ist, wenn man dann aus Jesaja 31 diese Stelle liest, da ist Vers 15, wenn du das mal gerade, also Vers 15 ist das, was zitiert wird im Matthäus-Evangelium, dass man da eine Stimme hören wird, ein Weinen und dass sie sich nicht trösten lassen. 31, 15. Und dann auch die folgenden Verse bis 20. Okay. Nein, Jeremia, ja. Jeremia. Habe ich ja Jesaja gesagt? Okay. Also das ist diese Stelle in Rama, hört man Totenklage, bitteres Weinen. Rahel beweint ihre Kinder. Sie will sich nicht trösten lassen über ihre Kinder, weil sie nicht mehr da sind. Ja, das ist eigentlich wie so aus dem Zusammenhang genommen. Ihr wisst, dass die Rahel bei der Geburt ihres zweiten Sohnes gestorben ist und ihn eigentlich Ben-Oni nennen wollte, Sohn meines Schmerzes oder Sohn meiner Trauer. Und der Vater dann sagte, nee, das ist kein guter Name für einen Jungen, wie soll der damit leben? Er hat ihn dann Benjamin genannt, war dann auch einer der Väter der Stämme Israels. Wir wissen auch, warum Rahel sterben musste. Ja, da lag ein Fluch auf ihr. Sie hatte betrogen. Sie hat sich an dem Götzen ihres Vaters bereichert. Das gefiel Gott gar nicht. Ja, und so ist hier also auch eine Parallele zu diesen Weinen in und um Bethlehem. Ich glaube, das war der Ort, wo Rahel starb, ne? Und dann geht es weiter, der Text, Vers 16. So spricht der Herr, und jetzt kommt, in welchem Zusammenhang wir das sehen müssen. Halte deine Stimme zurück vom Weinen und deine Augen von Tränen, denn es gibt Lohn für deine Mühe, spricht der Herr. Sie werden aus dem Land des Feindes zurückkehren, und Hoffnung ist da für deine Zukunft, spricht der Herr, und deine Kinder werden in ihr Gebiet zurückkehren. Deutlich habe ich Ephraim wehklagen hören, du hast mich gezüchtigt, und ich werde gezüchtigt wie ein nicht ans Joch gewöhntes Kalb. Lass mich umkehren, dass ich umkehre, denn du, Herr, bist mein Gott. Geht es dann noch weiter bis 20? Denn nach meiner Umkehr empfinde ich Reue, und nachdem ich zur Erkenntnis gelangt bin, schlage ich mir an die Hüften. Ich schäme mich und bin auch zu Schanden geworden, denn ich trage die Schmach meiner Jugend. Und dann sagt Gott, ist mir Ephraim ein teurer Sohn oder ein Kind, an dem ich Freude habe? Denn so oft ist auch gegen ihn, ich auch gegen ihn geredet habe, muss ich doch immer wieder an ihn denken. Darum ist mein Innerstes um ihn erregt. Ich muss mich über ihn erbarmen, spricht der Herr. Für die, die Eltern sind in unserer Mitte und auch schon Kummer hatten über ihre Kinder, wissen, wie sich sowas anfühlt. Und so sehen wir dieses Drama, was da in Bethlehem passierte, in einem Zusammenhang. Es ist eine sehr harte Strafe gewesen. Es war nicht ungerecht, sondern Gott hat einfach dieses Land gezüchtigt. Und das Ziel war, zur Umkehr zu bewegen. Und deshalb sagt er dann auch, es wird nicht das Ende sein. Eure Familien werden damit nicht ausgerottet, sondern es wird Zukunft geben. So, das ist dieser Kontext, in dem diese Prophetie steht aus Jeremia. Es ging um Erziehung eines sehr widerspenstigen Volkes. Und der Herodes, als der das tat, hatte er gedacht, er könnte solche göttlichen Dinge unterbinden. Er könnte den Plan Gottes durchkreuzen. Er könnte seine Herrschaft selber verteidigen. Aber der Herodes nahm auch bald ein Ende. Jesus war noch nicht erwachsen, da war Herodes schon nicht mehr. Und dann kam Josef zurück. Dann kam er nach Israel, aber er konnte nicht in seine Heimatstadt, weil der Sohn von Herodes war offensichtlich nicht besser. Und vor dem fürchtete er sich und er ist untergetaucht. Wir müssen das schon so sehen, wie es war. Er musste sich mit seiner Familie verstecken. Jesus war nicht nur von Anfang an auf der Flucht, sondern er war auch untergetaucht. Und man muss wissen, dass dieses Galiläa eine Gegend war, in der sich die Juden sehr früh schon mit heidnischen Völkern vermischt hatten. Und sie waren nicht sehr beliebt in Israel bei den Juden. Sie hatten wahrscheinlich dann auch die Gepflogenheiten und Sitten und Gebräuche der heidnischen Bevölkerung angenommen. Und so wurden sie nicht so richtig als Juden angesehen. Und doch, Nazareth, darauf wird ja wieder Bezug genommen, ist prophezeit worden, hat eine prophetische Dimension, dass Jesus Nazarener genannt werden sollte. Der Wortstamm heißt Nezer, das heißt so viel wie Spross, Sprössling. Und die Schriftkundigen, die sollten eigentlich schon aufgemerkt haben, als sie merkten, der kommt aus Nazareth. Sie sagten ja, kann aus Nazareth was Gutes kommen. Aber im Alten Testament wird Jesus, der Messias, wird dort Spross genannt, an mehreren Stellen. Das wissen die Schriftgelehrten. So, das hätte sie aufmerken lassen müssen. Die Nazareth heißt eigentlich Stadt des Sprosses. Und dann gibt es noch eine weitere Bedeutung. Das Wort Nazireia bedeutet Geweihter. So, es ist sehr verwandt miteinander, Nazarener, Nazireer. Und er war nicht nur aus der Stadt des Sprosses, von da aus fing er an zu handeln, sondern er war eben auch ein Geweihter, der als Messias eine wichtige Aufgabe, eine Mission zu erfüllen hatte. Etwas anderes fällt auch auf, wenn man den Lebenslauf von Jesus studiert und merkt, okay, er wurde 33 Jahre alt, er wurde aus Ägypten gerufen. Sie mussten nach Ägypten fliehen, damit Gott seinen Sohn aus Ägypten rufen kann. Auch das kommt euch bekannt vor. Wen hat er schon mal aus Ägypten gerufen? Israel. Und für die, die das noch nicht wissen, Jesus ist so diese Zeitrafferschau. Sein Leben ist der Zeitraffer des Volkes Israel. Das, was Jesus in Tagen erlebt hat, hat Israel in Jahren, Jahrhunderten erlebt oder Jahrtausenden. Nur so mal als Hinweis, 40 Tage Wüste zu Beginn von Jesu Auftreten entsprechen den 40 Jahren, die das Volk durch die Wüste ging und von Gott versucht wurde, damit sie offenbar wird. Oder das war einfach wie so eine Läuterung, durch die Wüste zu gehen, und nur die konnten bleiben, die festgehalten haben oder die geglaubt haben. Oder die 2 Tage im Tod und am 3. Tag die Auferstehung bei Jesus. Wir kennen aus der Geschichte Israels, dass sie 2000 Jahre kein Staat waren. Sie waren verschluckt von den Nationen, verteilt auf die ganze Welt. Und erst im 3. Jahrtausend entstand wieder ein Staat und das Volk Israel wurde wieder sichtbar. Auch die Taufe. Deshalb ist es hinten auf diesem Bild auch so, dass da das Volk Israel durch die Wellen geht, durch das Meer geht, und es entspricht eigentlich der Taufe. Jesus hätte nicht getauft werden müssen. Er hatte diese Buße nicht nötig, diese Umkehr, weil er war gehorsam durch und durch. Er war nie ungehorsam. Und die Taufe ist ein in den Tod geben, um wieder aufzuerstehen. Und Jesus sagte, als Johannes ihn nicht taufen wollte, lass es jetzt geschehen, es muss so sein. Weil sein Leben das durchlitt, was Israel wo Israel versagt hatte. Was ich eigentlich betonen möchte, ist, dass von der Geburt Jesu an, von der Ankündigung, als die Engel dann zu den entsprechenden Personen kamen oder der Engel, alles, was passierte, auch die tragischen Dinge, auch die hässlichen Dinge, alles, was passierte, es war kein Plan B nötig, sondern es war, wie wir an den Prophetien sehen, von Anfang an durch und durch Gottes Plan, es so und nicht anders geschehen zu lassen. Wir sagen das ja manchmal, ich stehe Gott im Weg, dann muss er Plan B anwenden, weil ich nicht reagiere auf seine Berufung oder wie auch immer. Ich glaube nicht. Ich glaube, Gott hat einen Plan und er plant meine Sturheit oder meinen Trotz oder auch meine Verzagtheit mit ein. Er weiß das im Vorfeld. Und trotzdem ist sein Plan gut und er kommt durch. Es gibt viele Menschen, die wollen Gott nicht untertan sein. Die wollen einfach seine Autorität freiwillig nicht über sich dulden. Das ist etwas anderes. Wer gegen seinen Schöpfer rebelliert, der tut sich selber Schaden an, aber die Pläne Gottes kann er damit nicht durchkreuzen. Das sehen wir an Judas. Ich finde, Judas ist ein ganz, ganz krasses Beispiel dafür. Er hat Jesus verraten, obwohl er alles wusste, obwohl er alles miterlebt hat. An einer Stelle im Alten Testament wird auch das prophezeit und da heißt es dann in den Psalmen, wenn es jetzt einer gewesen wäre, der mir Feind gewesen wäre, aber du warst mein Freund. Du warst mein Freund und hast mich verraten. Und das schmerzt Gott, aber es durchkreuzt nicht seine Pläne. Er kommt durch und zwar immer. Es wird geschehen. Amen. Wenn du dann also befürchtest, dass du deine Berufung verpassen könntest, weil du vielleicht falsche Entscheidungen getroffen hast, fass dein Herz in Mut und glaube, dass Gott trotzdem durchkommt. Nicht mit irgendeinem Plan B oder C oder was Zweitrangiges. Er kommt durch. Vertraue ihm weiter. Ich glaube, wenn du schon diese Furcht hast, du könntest das Gute verpassen, ich glaube, dann wirst du es nicht verpassen. Du hast Gottes Furcht. Da heißt es in 1. Johannes 3, 20 und 21, wenn das Herz uns verurteilt, ist Gott größer als unser Herz und kennt alles. Geliebte, wenn das Herz uns nicht verurteilt, haben wir Freimütigkeit zu Gott. Manchmal haben wir die nicht. Und trotzdem, Gott kommt durch. Er weiß auch, wie er es machen muss. Und eben viel gefährlicher lebt der, der Gott gar nicht ernst nimmt. Der meint, er könnte Gott Bedingungen stellen. Oder der sich über Gottes Maßstäbe mit Übermut hinwegsetzt. Der lebt gefährlicher. Der wird noch einiges an Schmerzen erfahren müssen, die ihn entweder zur Einsicht und Demut bringen dann könnte es funktionieren, dass er umkehrt und Gnade erfährt oder er bleibt in Trotz und Rebellion Und dann kann er auch sein Leben verlieren. Und das ist eine ernste Sache. Gott möchte am liebsten nicht, dass der Gottlose seinen Weg nicht verlässt. Er möchte, dass er umkehrt. Er möchte retten. Gottes Wesen ist, Retter zu sein. Aber seine guten Pläne, die kann niemand durchkreuzen. Niemand. Wenn wir so den Geburtstag von Jesus kommende Woche feiern und wenn wir zusammenkommen zum Festessen und zum Singen und zum Geschenke machen und zum Geschenke empfangen und wenn die Glocken feierlich läuten und ja, also einfach diese ganze Atmosphäre und man weiß, jetzt ist Feierzeit. Vieles ist überfrachtet mit falschen Erwartungen. Der Friede stellt sich nicht so ein, wie man das gerne hätte. Und trotzdem, wenn wir das alles so feiern und die Lichter leuchten, dann lasst uns auch trotzdem immer dabei bedenken, dass Jesus in eine ziemlich unfreundliche Welt geboren wurde. Wie heißt es, die Seinen nahmen ihn nicht auf. Der war von Anfang an, wie ich schon sagte, auf der Flucht. Und am liebsten hätte Herodes ihn gleich umgebracht, das, was dann 33 Jahre später passierte. Der musste untertauchen, durfte nicht erkannt werden. Es war gefährlich von Anfang an. Da heißt es im Johannesevangelium, er leuchtete in der Finsternis, aber die Finsternis hat es nicht begriffen. Sie hat es nicht begriffen, obwohl es hell wurde. Sie hat gar nicht begriffen, was es bedeutet. Und dann, wenn wir dann feiern, wir, dass Jesus den Weg ganz gegangen ist, dass nichts ihn hat aufhalten können. Er wurde dieses Lamm, was uns zur Gerechtigkeit geschlachtet wurde. Er wurde dieses Lamm, was uns befreit hat. Und wir haben diesen Freispruch. Wir dürfen feiern. Wir sind die erneuerten Menschen, nach Gottes Bild geschaffen, ihm die Ehre gebend. Wir können andere lieben. Wir haben die Liebe Gottes durch Jesus in uns. Er ist auferstanden. Jesus hielt sich nicht im Tod auf. Und Gott hat sich nicht abhalten lassen von seinem Rettungsplan. Und das feiern wir. Das feiern wir. Und das wird in jedem einzelnen Satz seiner Geburtsbeschreibung und seiner Lebensbeschreibung wird es offenbar. Alles ist vorhergesagt und nichts wurde gesagt, was sich nicht erfüllt hat. Und dafür bin ich total dankbar. Die Finsternis wird nicht bleiben über denen, die im Dunkeln sitzen. Und die Werke des Teufels sind zerstört. Amen.